Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und dazu herzlich willkommen. In Kamerun erinnern die Menschen morgen an einen Freiheitskämpfer, der gegen den deutschen Kolonialismus aufbegehrt hat und deshalb vor 105 Jahren von den Deutschen hingerichtet wurde. Der Mann heißt Rudolf Manga-Bell, aber dieser Name ist in Deutschland kaum bekannt. Bald sollte er auf einem Straßenschild in Berlin stehen. Allerdings regt sich dagegen Widerstand. Um all das geht es in den Zeitfragen heute. Das muss man sich erstmal trauen. Während das eigene Volk von den Deutschen ausgebeutet, willkürlich verhaftet und verprügelt wird, noch an das deutsche Rechtssystem zu glauben und sich darauf zu berufen. Das hat Rudolf Manga-Bell vor über 100 Jahren in der damaligen deutschen Kolonie Kamerun getan. Mit Petitionen und mit Telegrammen hat er gekämpft gegen die Enteignung seines Volkes. Am 8. August 1914 wurde Rudolf Manga-Bell allerdings von den Kolonialherren hingerichtet. Wie es dazu kam und wo man in Kamerun heute noch die Spuren des Freiheitskämpfers im Alltag findet, das hat Anne-Françoise Weber für uns herausgefunden.
In Douala, der Wirtschaftsmetropole Kameruns, steht an einer zentralen Straßenkreuzung ein seltsames Gebäude. Die Pagode wird es oft genannt. Und tatsächlich erinnern die durch Dachvorsprünge getrennten und nach oben immer kleiner werdenden Stockwerke ein wenig daran. Über die Briten war indischer Baustil auch nach Kamerun gekommen. Le Palais steht auf einem Schild auf der Fassade zum Platz, daneben der Name einer internationalen Biermarke. Denn das 1905 als Palast der Königsfamilie Bell errichtete Gebäude ist seit einigen Jahren eine Bar. Drinnen läuft zwar schon Musik und die bunten Strahler sind eingeschaltet, aber es sind noch keine Gäste da. Türsteher Clovis führt durch den großen Raum mit dem U-förmigen Tisch und den schweren Stühlen und in die Seitenräume mit den kleinen Sitzecken. An den Wänden stehen in großen schwarzen Lettern Sätze wie:
Ils ont essayé de nous enterrer sans savoir qu'on était des graines.
Sie haben versucht, uns zu beerdigen, ohne zu wissen, dass wir Samen waren.
Gemeint sind wohl die nationalen Ikonen, die den Kampf gegen die Kolonialisierung Kameruns mit ihrem Leben bezahlt haben, nachfolgenden Generationen aber als Vorbild dienten. Einer von ihnen war Rudolf Manga-Bell, der diesen Palast von seinem Vater erbte. Getötet haben ihn die deutschen Kolonialherren, das weiß auch Wächter Clovis, seit er hier arbeitet. Davor sagte ihm der Name Rudolf Manga-Bell nichts.
Ich habe die Geschichte nicht gekannt, denn ich war nie in der Schule. Ich weiß nicht viel. Erst hier habe ich erfahren, dass er ein König war und so. Das wusste ich nicht, weil ich nicht studiert habe.
Mehr weiß dagegen die Urenkelin von Rudolf Manga-Bell, Marilyn Douala-Bell. Sie hat in einem Nebengebäude des Palasts in den 1990ern zusammen mit ihrem französischen Mann eine Kunstgalerie eröffnet. Warum das Hauptgebäude an einen Franzosen verpachtet wurde, der daraus eine Bar machte, darüber spricht sie lieber nicht. Aber sie erzählt, wie sie als Mädchen jedes Jahr an den gewaltsamen Tod ihres Urgroßvaters erinnert wurde.
Ich bin an der Seite der jüngsten Tochter von Rudolf Douala Manga-Bell aufgewachsen. Mit ihr hat sich die Familie jedes Jahr am 8. August am frühen Morgen versammelt und einen Blumenkranz auf seinem Grab abgelegt. Es war immer ein Geheimnis für mich, diese große, wunderschöne Frau zu sehen, wie sie dort weinte und über diesen Verlust nachdachte, der ihr ganzes Leben geprägt hat und natürlich die ganze Familie geprägt hat.
Rudolf Douala Manga-Bell wird 1873 als erstes Kind von August Manga Ndumbe-Bell geboren. Die deutsche Handelsgesellschaft C. Wörmann ist da bereits seit 5 Jahren in Kamerun ansässig. 11 Jahre später, 1884, unterzeichnet Rudolfs Großvater King Bell zusammen mit anderen Oberhäuptern des Volks der Douala einen sogenannten Schutzvertrag mit Vertretern des Deutschen Kaiserreichs. Rudolfs Vater hält die Zusammenarbeit mit den Deutschen für so wichtig, dass er seinen Sohn für 5 Jahre nach Deutschland schickt. Rudolf lebt im schwäbischen Aalen in einer Lehrerfamilie und soll auch an der Universität Bonn Jura studiert haben. Nach seiner Rückkehr arbeitet er zunächst für die Kolonialverwaltung, bevor er nach dem Tod seines Vaters die Regierungsgeschäfte übernimmt.
Ich glaube, er war jemand, der Gesetze respektieren wollte und loyal war. Wenn er sich verpflichtete, hielt er diese Verpflichtungen. Jedenfalls sagt das die Legende.
Doch Rudolf Manga-Bell erlebt, wie die deutsche Kolonialverwaltung nach und nach alle Zusagen des Schutzvertrags bricht. Zunächst die, den Duala ihr Handelsmonopol mit dem Landesinneren zu lassen. Die deutschen Kolonialherren behandeln die Kameruner nicht nur mit Herablassung, sie üben Gewalt und Willkürherrschaft aus. Aufstände anderer Familienverbände werden blutig niedergeschlagen. Mangabell ruft seine Leute nicht dazu auf. Er setzt auf schriftliche Eingaben an die deutschen Behörden und auf die Mobilisierung der deutschen Öffentlichkeit.
Rudolf Duala Mangabell n'est pas le seul à signer des télégrammes.
Rudolf Duala Mangabell ist nicht der Einzige, der Telegramme unterzeichnet, die mehr Respekt fordern. Aber er wird zu der Person, auf die sich die verschiedenen Oberhäupter und Könige einigen, um ihren Kampf zu tragen. Denn er hat die Sprach- und die Rechtskenntnisse. Er kennt die Prinzipien und die Verfahrensweisen.
Il connaît les principes et les modalités.
Im November 1911, als klar ist, dass die Deutschen mit dem Plan einer europäischen Stadt auf dem Boden der Duala ernst machen wollen, schreibt Mangabell deswegen eine formelle Beschwerde im Namen aller Duala.
Den Hohen Deutschen Reichstag bitten Duala-Oberhäuptlinge, mit Rücksicht auf ihre Wehrlosigkeit, gehorsamst den Bundesrat bzw. den Herrn Reichskanzler hochgeneigtest ersuchen zu wollen, Maßnahmen zur Rückgängigmachung der vom hiesigen Gouvernement beabsichtigten Enteignung unseres ganzen Grund und Bodens und Zurückdrängung des Duala-Volkes vom Fluss zu ergreifen, dadurch die Existenzfähigkeit des ganzen Volkes in Frage gestellt.
Es bleibt nicht bei diesem Telegramm. Die Duala formulieren auch eine ausführliche Eingabe an den Reichstag. Außerdem schicken sie einen Vertreter nach Deutschland, der Kontakt zu Journalisten und Rechtsanwälten aufnimmt. Mit gewissem Erfolg. Reichstagsabgeordnete rügen die Behördenwillkür in Kamerun. Die Enteignung wird zunächst ausgesetzt. Doch die Kolonialverwaltung setzt alles daran, ihre Pläne durchzusetzen. Und scheut auch nicht davor zurück, Mangabell auf Grundlage vermutlich gekaufter Zeugenaussagen des Hochverrats zu beschuldigen. Kurze Zeit später wird er zusammen mit Gosudin, der in seinem Auftrag nach Deutschland gereist war, verurteilt und gehängt. Rudolf Duala Mangabell war den deutschen Kolonialherren gerade durch sein friedliches, auf den Rechtsstaat vertrauendes Vorgehen besonders gefährlich geworden, wie der Journalist Christian Bomaius es in seinem Buch »Der gute Deutsche« über die Ermordung Mangabells beschreibt. Denn
seine Beharrlichkeit beseitigte alle Zweifel, dass Mangabell den tiefsten Sinn des Rechts, die gewaltfreie Konfliktlösung, besser als seine deutschen Widersacher verstanden hatte.
Der Überlieferung nach betonte Mangabell noch in seinen letzten Worten vor der Hinrichtung das unrechtmäßige Vorgehen.
Unschuldiges Blut hängt ihr auf. Umsonst tötet ihr mich. Aber die Folge davon wird die größte sein.
Eine späte Folge war sicherlich der Kampf der Kameruner um ihre Unabhängigkeit, den sie letztlich gegen die Franzosen und Briten ausfechten mussten, weil diese sich nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg Kamerun als Kolonie aufteilten. Im Kampf um Unabhängigkeit war Mangabell eine wichtige, einende Figur. Seine Urenkelin, Marilyn Duala Bell, betont trotzdem eins.
Am nächsten Tag wurden hier in Duala 200 Menschen gehängt. Von ihnen spricht man nicht. Ich bin Nachkommen eines dieser Märtyrer und ich teile den Schmerz mit den Nachfahren aller anderen, all dieser Unbekannten. Es war eine Zeit voller Gewalt. Dass man den Namen des Anführers bewahrt, umso besser. Aber man darf die anderen nicht vergessen. Das finde ich wichtig.
In Kamerun wird Rudolf Mangabell als Freiheitskämpfer gegen die deutschen Kolonialisten gefeiert. In Deutschland ist er auch 105 Jahre nach seiner Hinrichtung kaum bekannt. Damit Rudolf Mangabell auch hierzulande etwas bekannter wird, soll ein Platz in Berlin nach ihm benannt werden. Das wurde nach jahrelangen Diskussionen beschlossen. Allerdings gibt es Widerstand gegen diese Umbenennung. Wie kann das sein, hat Manfred Götzke sich gefragt.
Hier wollte ich, dann hier, ne?
Miyakas Rurumboro bestückt seine Umhängetasche mit Fotos, Zeichnungen und historischen Karten von Tansania und Kamerun. Er tritt aus dem Büro seiner NGO, die Colonize Berlin, hinaus, auf die Kameruner Straße im afrikanischen Viertel im Wedding. Bevor der Aktivist und Stadtführer seinen Rundgang beginnt, stellt er noch kurz was klar.
Es ist, wenn man sagt, der afrikanische Viertel ist eigentlich, klingt so, als irgendwie hier viele Afrikaner leben oder so, als ein afrikanisches Ghetto. Aber hier ist total ganz anders. Wenn man checkt, alle diese Namen, die haben zu tun mit deutschem Kolonialismus in Afrika. Den Viertel würde ich so bezeichnen als Kolonialviertel.
Die meisten Straßen in diesem größten Kolonialviertel Deutschlands tragen die Namen von afrikanischen Ländern, Flüssen und Gebirgen. Drei sind jedoch nach deutschen Kolonialherren benannt. Männer, die mitunter für schlimmste Gräueltaten verantwortlich sind. Adolf Lüderitz, Karl Peters, Gustav Nachtigall. Wir biegen in die Lüderitzstraße ein, passieren die Petersallee und gelangen auf den Nachtigallplatz. Mboro zeigt auf das Straßenschild.
Der war Medizindoktor und war ja auch Diplomat. Er wurde nach Kamerun und Togo geschickt, damals bei Bismarck, um Kolonie zu sichern.
1884 wurde Gustav Nachtigall zum Reichskommissar für Deutsch-Westafrika ernannt. Manchen gilt der Mann bis heute als neutraler Afrikaforscher, der sich schon früh für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hat. Mboro zeichnet ein anderes Bild von ihm.
Sicher hat er Sklaverei beendet. Um Kolonien zu sichern, werde man nicht lassen, dass die Männer werden weggenommen, nach Amerika geschickt und. Nein, man hat gesagt, jetzt wir kolonisieren das Land und wir stoppen Sklaverei, aber wir versklaven diese Menschen hier im Land, die werden für uns arbeiten. Also dann diese, was man sagt, oh, er hat Sklaverei beendet, das ist total Unsinn.
Wie die Petersallee und die Lüderitzstraße soll auch der Nachtigallplatz umbenannt werden. So hat es die Bezirksverordnetenversammlung nach jahrelangen Diskussionen, Expertenanhörungen und Gutachten im April 2018 beschlossen. Mangabell-Platz sollte der Platz eigentlich schon längst heißen.
Mangabell war ein Sohn von der König von Douala, der auch hier in Deutschland war und hat gesehen, wie hier in Deutschland die Regierung mit ihren eigenen Leuten umgeht, hat er verlangt, dass man sollte auch mit den Kameruner so auch umgehen, wie man hier das tut. Es gab keiner, hat zugehört, dann ist er dann nach Kamerun zurückgekehrt und dann im Widerstand gegangen. Dann wurde er verhaftet und eskortiert.
Doch auf dem Straßenschild steht nach wie vor Nachtigall. Dass die Umbenennung noch nicht umgesetzt wurde, hängt auch mit der Initiative Pro Afrikanisches Viertel von Carina Filusch zusammen. Sie kämpft mit eigener Website, Diskussionsveranstaltungen und Flyeraktionen dafür, dass die alten Straßennamen erhalten bleiben. Die demokratische Entscheidung der Lokalpolitiker nennt sie liederlich, die Bezirksverordneten selbst Schilderstürmer.
Wir haben nur ein Problem mit dem liederlichen Verfahren, wie es geführt wird, mit der Arroganz gegenüber den Bürgern, mit dem undifferenzierten Umgang mit den neuen Namenspatronen und damit, dass die Hautfarbe der Community instrumentalisiert wird. Und wir glauben, es geht gar nicht um die Sache, sondern dass es um eine machtbesoffene Machtdemonstration geht.
Die Gruppe der Berliner Anwältin hat dazu aufgerufen, beim Bezirk Widerspruch gegen die Umbenennung einzulegen. Mehr als 400 Bürger sind dem nachgekommen, zum Teil mehrfach. Doch bislang hat die zuständige Stadträtin noch nicht dazu Stellung bezogen. Filo schwittert Verzögerungstaktik.
Am 6. August sind es 250 Tage, die Stadträtin einfach überfällig ist. Vorher können die Bürger auch nicht klagen und es kann auch weiter nichts passieren. Es kann auch keine Umbenennung stattfinden.
Carina Filusch will, dass im Grunde alles beim Alten bleibt. Die Straßennamen sollen nicht umbenannt, sondern umgewidmet werden. Bei der Petersallee ist das schon 1986 genau so gemacht worden. Eine kleine Plakette unter dem Straßenschild weist darauf hin, dass die Straße nicht mehr Karl Peters ehrt, den wohl grausamsten unter den deutschen Kolonialherren, sondern einen Berliner Lokalpolitiker gleichen Nachnamens.
An diesem Beispiel haben wir uns orientiert und haben den Kompromissvorschlag eingebracht, auch die beiden anderen Straßen umzuwidmen.
Dass viele der Nachfahren der Opfer des deutschen Kolonialismus seit Jahrzehnten für die Umbenennung kämpfen, ist für viele schon ihre Mitstreiter irrelevant.
Das Problem ist, dass immer dieselben Personen befragt werden, aber diese Community hat noch kein Mandat nachgewiesen, dass sie wirklich für die Leute im afrikanischen Viertel sprechen kann.
Filusch meint damit wohl auch Menschen wie Tahir Della. Er engagiert sich bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und kämpft seit Jahrzehnten für die Umbenennung der Straßen im afrikanischen Viertel.
Ich habe oft den Eindruck, dass es natürlich ganz stark hier um Deutungshoheit geht. Welche Menschen sollen geehrt werden? Wer bestimmt auch diese Prozesse, wie die zu verlaufen haben? Und man hat das Gefühl, es wird etwas weggenommen, was gewohnt ist. Und das zeigt eben, dass eben da noch viel passieren muss im Sinne von einer Auseinandersetzung, Debatten, Diskurse. Und die müssen natürlich davon bestimmt sein, von gegenseitigem Respekt, das ist ganz wichtig. Daran mangelt es manchmal den Institutoren, weil die eben oft mit Argumenten kommen, die halt eher darauf hinweisen, dass man eigentlich keine Veränderung will.
Im Mai hatten die Umbenennungsgegner vermeintlich sogar Argumente von einem Betroffenen selbst. Ein Großneffe des Königs merkte an, dass der Name Mangabell eine, Zitat, Erfindung der Kolonialherren sei. Der eigentliche Name des Königs sei Douala gewesen. Doch zumindest diese Unstimmigkeiten sind ausgeräumt, sagt Tahir Della.
Der hatte ursprünglich kritisiert, dass der Platz Manga Duala Bell Platz heißt. Und wir haben aber dann gesagt, der Name so ist, also A, wäre es zu lang gewesen für einen Namen, ein Straßenschild. Und zum anderen ist es eben auch der Name, den er eben auch damals selbst benutzt hat. Ne? Und das wurde dann sehr schnell eigentlich ausgeräumt. Er war natürlich jetzt nicht gegen die Umbenennung. Das war natürlich nie der Fall. Der hat natürlich nichts dagegen, dass die Straße umbenannt wird, sondern hat sie eigentlich nur angemerkt, dass es doch vielleicht besser wäre, noch Duala dazu zu schreiben.
Dass der Platz, wie ursprünglich geplant, noch in diesem Jahr in Manga Bell Platz umbenannt wird, daran glaubt auch Tahir Della nicht mehr so recht. Doch auf ein Jahr komme es letztlich auch nicht mehr an.
Wir kämpfen ja schon seit über 30 Jahren jetzt für die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte. Deutschland hat sich jetzt nach über 100 Jahren endlich damit auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das wird natürlich insgesamt noch ein sehr langer Prozess sein, dass sich Deutschland gesamtumfassend mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich denke, der Prozess wird noch eine ganze Weile dauern, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass die Straßennamen am schnellsten gehen werden. Aber die weiteren Prozesse werden mit Sicherheit noch eine ganze Zeit dauern.
So Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die auch für die Umbenennung der Straßen im afrikanischen Viertel in Berlin kämpft. Manfred Götzke hat ihn für uns getroffen. Das waren die Zeitfragen Kultur und Geschichte für heute. Ich bin Stefanie Rode, danke fürs Zuhören.